Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir sagen zugegeben nachträglich Happy Birthday, Google. Die berühmteste und erfolgreichste Suchmaschine hat Anfang September 25. Geburtstag gefeiert. Nicht schlecht.
Und man kann wirklich sagen, die ganze Welt googelt und auch Deutschland sucht im Schnitt 3 bis 4 Mal täglich gehen die Finger bei uns auf das Suchfeld neben den bunten Buchstaben. Und bei mir ist es, glaube ich, definitiv häufiger als 3 bis 4 Mal. Ja, um was wir alle so suchen, haben wir mal ein paar Leute auf der Straße gefragt.
Ich google zum Beispiel Rezepte, Filme.
Wenn man irgendwo hin muss, dann, dass man Google Maps aufruft.
Letzte Woche habe ich über Kroatien gegoogelt, weil ich wollte dahin.
Angefangen hat das alles wie eine typische Silicon Valley Erfolgsgeschichte, fast schon romantisch, in einer Garage natürlich in Kalifornien. Sergey Brin und Larry Page hatten die Suchmaschine entwickelt und gründeten im September 98 ihr kleines Unternehmen.
Heute ist Google eine Weltmarke und bei der Websuche weit vorn. Nach Zahlen der Analysefirma StatCounter dominiert Google im August mit fast 84% der Suchanfragen, während Microsofts Bing auf nur 9% kommt.
Doch, das wissen wir auch alle. Google hat viele Standbeine. Nicht nur das Betriebssystem Android wird bei Google entwickelt. Mittlerweile ist der Konzern auch ein wichtiger Player auf dem Smartphone-Markt.
Dazu Google Pay oder auch ohne Google Maps würde der eine oder die andere vielleicht nie ihr Ziel erreichen. Ich gehöre definitiv dazu. Allen voran ist Google aber auch eine Datenkrake, wie Internet-Experte Clemens Gibitzki sagt.
Die Browser, die Cloud-Systeme, all diese Dinge sind halt Daten der relevante Faktor und die hat Google wie noch nie oder wie kaum eine andere Firma. Und die mit künstlicher Intelligenz zu verarbeiten, auszuwerten, relevant auszuspielen, da sind sie gut aufgestellt. Aber es gibt jetzt eben neue Spieler, die man eben beachten muss. Die Karten werden nur ein bisschen neu gemischt.
Und damit ist vor allem künstliche Intelligenz gemeint. Google forscht zwar seit Jahren durchaus erfolgreich, hat auch viel KI in seinen Produkten. Nur bei den Sprachmodellen hat es der Tech-Gigant irgendwie verpasst, den richtigen Moment zu treffen. Anders als Microsoft mit Bing und OpenAI.
Manchmal geht es eben darum, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen, auch beim Investieren und dem Aufbauen neuer Firmen, wie das im Deep-Tech-Bereich so funktioniert. Dazu heute mehr in unserer Folge. Viel Spaß, abonniert uns und bewertet uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Anne Decker ist uns heute zugeschaltet aus der Hauptstadt, aus Berlin. Hi Anne, schön, dass du dabei bist.
Hallo ihr beiden, ich freue mich auch.
Hallo, hallo.
Wir stellen unsere Gäste immer kurz vor. Du hast so deine berufliche Laufbahn beim Startup Coffee Circle mitgestartet, warst dann in der Schweiz bei einem Impact Capital Fund, hast an verschiedenen Projekten mitgearbeitet, warst auch bei Deloitte im Consulting unterwegs und bist jetzt eben Co-Geschäftsführerin des Deep Tech Company Builders. Ja, jetzt ist die Frage, What? Wie spricht man es denn aus, liebe Anne?
Alles richtig, außer wir sagen WattX nicht.
WattX?
WattX ist richtig, also tatsächlich von der Watt und dem X. Im Englischen vielleicht dann auch WattX. Unterschiedliche Spracharten, aber es ist tatsächlich das Watt und X aus dem Energiebereich kommt.
Okay, spannend. Ja, und dann bist du darüber hinaus noch im Maschinenraum unterwegs, den kennen wir hier schon aus dem Podcast, da sprechen wir gleich nochmal drüber.
Ja, da bist du ja auch gerade, haben wir gehört.
Richtig, ihr habt es erkannt.
Sieht sehr industriell aus im Hintergrund, oder ist das eine Tapete?
Nee, das ist echt. Nee, tatsächlich alles sehr industriell, alt und neu zusammengemischt, auch als bewusstes Konzept. Und ich glaube, hier fühlen wir uns und auch die anderen Familienunternehmen, die Teil davon sind, sehr wohl.
Mhm. Der Name WattX?
Nee, WattX haben wir gehört.
Ach, WattX, ja. WattX kommt ja nicht von ungefähr. Man muss ja sagen, ihr seid eine Tochterunternehmung von Viessmann.
Mhm.
Und Viessmann ist ja jetzt seit der Übernahme durch ein amerikanisches Unternehmen in Deutschland bekannt, ging ja durch alle Medien. Hat sich seitdem viel verändert bei euch? Ihr müsst ja im Geld schwimmen jetzt.
Ja, absolut. Und das meint man von außen immer so. Und das hört sich auch erstmal so an.
Kommst aus dem Schwimmen gar nicht mehr raus.
Genau, ich würde gerne aus dem Schwimmen rauskommen. Nein, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich glaube, was auch mit FISBON passiert ist in den letzten Monaten, war für uns auch teilüberraschend. Und teilweise natürlich auch sehen, wie der Markt sich entwickelt und welche tollen Chancen es international gibt, aber auch welchen Druck. Deswegen meines Erachtens genau die richtige Entscheidung. Aber uns hat es erstmal gar nicht so viel Einfluss, weil, wie ihr schon gesagt habt, wir sind eine Tochter von FISBON, waren nie so nah dran am Kerngeschäft, sodass wir irgendetwas mit dem Verkauf zu tun hätten. Aber natürlich haben wir in der Vergangenheit uns sehr viel mit Innovationen auseinandergesetzt, was Geld kostet, wo natürlich Budgets einfach auch investiert wurden, gerade auch im Energiebereich. Und deswegen sind wir gerade auch in den Planungen, was alles passieren kann. Und hoffen, dass wir da wirklich einen großen Impact auch haben können im ganzen Bereich der Energiewende und den neuen Startups, die wir vielleicht mitgestalten können.
Mhm. Vielleicht dann erklärt doch nochmal, was ihr genau macht, so Deep Tech Company Builder. Das klingt irgendwie cool, aber auch irgendwie kompliziert. Was ist das?
Viele Buzzwords gemischt, absolut.
Ja.
Wir kommen aus dem Technologiebereich. Wir haben uns in der Vergangenheit viel mit Themen rund um AI auseinandergesetzt, also künstliche Intelligenz, viel um Robotics-Themen, gerade auch ganz im Bereich der Energiewende oder auch alles rund um überhaupt Baubranche, Leben in Städten, im Energiesektor mit vereint und uns dann nach und nach wirklich geöffnet, auch in ganz unterschiedliche Industrien, aber immer mit dem Fokus auf Technologie. Also wie kann ich Technologie einsetzen, um Probleme zu lösen? Mein Co-Lead sagt immer so das Schweizer Taschenmesser für Deep-Tech-Problemstellungen. Das heißt, wir sind auch immer viel im Industriebereich unterwegs gewesen, also Problemstellungen, gerade auch im Mittelstand, der sehr industrie-heavy ist. Wie kann man moderne Technologiearten anwenden, um eigentlich Probleme zu lösen? So versuche ich es mal sehr einfach zu beschreiben. Und da geht es dann erstmal im ersten Kontext darum, wie kann ich gerade auch im Digitalkontext mit allem, was moderne Technologie zu bieten hat, Möglichkeiten schaffen. Das kann angefangen von, wie kann ich Maschinen miteinander sprechen lassen, wo ja auch schon viele Firmen international sehr weit sind, aber wo wir doch auch gerade in Deutschland noch Aufholbedarf haben, bis hin zu, wie kann ich eigentlich neue Chancen jetzt auch gerade im Bereich der Energiewende nutzen? Also wir sind so ein Zwischending zwischen Software- und Hardware-Company-Builder, immer mit dem ersten Ziel, neue Produkte zu entwickeln, neue Produkte zu erschaffen und dann mit dem zweiten Ziel, daraus möglichst auch ein Startup zu gründen. Das passiert nicht immer. Manche Produkte bleiben Produkte und wandern vielleicht auch in irgendeine Art von Unternehmen zurück. Hm. Aber das Team ist angetreten und schon sehr unternehmerisch unterwegs, um wirklich Firmen zu gründen.
Mhm. Wer hatte denn die Idee? Wann kam das aus der Familie raus? Max vielleicht, der ist ja der Jüngere dann, sozusagen der jüngste Nachkomme, der die Firma mit übernommen hat dann?
Ja, absolut. Also dieses Jahr werden wir 8 Jahre alt. Die Vertex, würde ich sagen, auch so im deutschen Spektrum einer so der älteren oder ersten Company-Builder, sehr früh, auch gerade aus dem Mittelstand gekommen. Max war einer der Federführenden, auch aus der Familie, der das gegründet hat, aber auch immer schon mit externen Geschäftsführern zusammen und das auch heute noch trägt. Also das ist auch das Schöne an der VATX. Wir sind sehr nah auch an der FISBON-Familie dran, zwar nicht mit monatlichen Meetings, das ist auch für uns ganz schön, dass wir da sehr eigenständig sind und eigenständig laufen können mit eigener P&L und Co., aber trotzdem auf ähnlichen Werten einfach auch laufen und mit spannenden Möglichkeiten auch im internationalen Umfeld.
Jetzt hast du schon umrissen, was ihr so grob macht. Mach's doch mal konkret. Was ist so ein oder zwei Beispiele, wo ihr sagt, das war richtig gut?
Ein Beispiel, wo ich dieses Jahr extrem stolz drauf bin. Wir haben eine App gebaut, die heißt One Climate. Wir sind eigentlich aus dem B2B-Bereich kommend. Das geht jetzt mehr in den B2C-Bereich, wo wir verschiedenen Nutzergruppen ermöglichen, sich mit Klima auseinanderzusetzen, mit ihrem eigentlichen persönlichen Fußabdruck, den zu verbessern, Möglichkeiten zu schaffen, durch ganz unterschiedliche Themen im Leben, also CO2-Emissionen minimieren, bis hin zu, wie gehe ich mit Essen um, wie gehe ich mit Energie im Haus um. Tipps und Tricks sehr leicht gemacht, die ich auch selber in dieser App steuern kann und die es mir ermöglichen, dass ich sozusagen positiv auf die Energiewende Einfluss habe, aber auch noch sehr, sehr viel lerne. Das ist eine ganz anwendungsorientierte App. Auf der anderen Seite vielleicht ein Beispiel auch aus der Vergangenheit. Wir haben mit einem Maschinenproduzenten zusammengearbeitet, wo wir eine App entwickelt haben, wo wir verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gerade für diesen ganzen Bereich der Techniker, die sich mit den Maschinen auseinanderzusetzen, Wartungsprozesse zu vereinfachen, gerade auch das Thema Lernen. Also wie kann ich auch vielleicht schneller Sachen sehen, wie kann ich schneller Sachen lernen und übertragen, gebaut und dort eingeführt. Also ihr seht, es geht immer zwischen Einzelprodukt und Einzellösung und eigenem wirklich gegründeten Startup hin und her.
Mhm. Aber ist nicht immer eine App, ist auch was anderes.
Nein, es kann, genau. Also jetzt gerade zum Beispiel sind wir an auch einer Hardware-Leistung, bauen wir gerade auch mit Ingenieuren zusammen. Simon, unser CTO, kommt einfach aus dem Bereich und da schlägt auch ein großes Herz im Team. Wir haben Physiker im Team, die sich dann wirklich auch sehr nerdig gerne mit ganz unterschiedlichen technischen Fragestellungen auseinandersetzen. Und diese ganzen App-Themen sind immer die Spitze, das ist das, was nach außen sichtbar ist. Das Interessante für uns sind dann wirklich die Algorithmen im Hintergrund und dass das dann wirklich technisch, physisch gebaut wird.
Also kann ich, wenn ich eine Idee habe, komme ich zu euch und schreibe euch an und sage hier meine Idee und ihr solltet das jetzt umsetzen, weil das so toll ist. Oder muss ich schon was mitbringen, so ein 10-Seiten-Businessplan und schon erstes Vorprodukt? Also wie geht ihr da vor? Kann es wirklich die schnöde Idee sein?
Absolut. Teilweise kommen sogar Firmen oder Inhaber, die sagen, ich habe gar keine Idee, findet uns mal eine. Wir wissen, wir haben Druck und müssen weitermachen. Wie finde ich die denn eigentlich? Also wir setzen uns sehr früh mit Ideenfindungsprozessen auseinander. Und auch gerade diesen Themen, wie kann ich eigentlich Zukunftsfelder für mich identifizieren? Das ist dann vielleicht so eher die betriebswirtschaftliche Seite, das Inspirative unseres Teams. Hm. Und dann aber auch sehr viel Ideenvalidierung. Also man muss sagen, wahrscheinlich evaluieren wir erstmal 50 bis 100 Ideen in der Tiefe, bis überhaupt irgendeine gebaut wird. Große Pipeline an Themen, die wir auch mit Einzelfirmen zusammen angegangen sind, wo man nach und nach wirklich auch Dinge zerreißt. Also oft ist es so, dass wirklich auch Firmen kommen und sagen, ich habe hier eine Idee und die würde ich gerne machen. Unsere Techniker sagen dann erstmal, haben die sich schon wirklich Gedanken darüber gemacht, wie das technisch umsetzbar ist.
Nicht durchatmen. Das gibt's doch schon.
Ja.
Naja.
Komme ich mal zu euch?
Ja, unbedingt.
Andreas so hat Ideen. Immer viele Ideen.
Ich bringe einen Lötkolben mit und dann. Nein, aber ernsthaft, das ist. Ja, so ein Lego-Laden so und im Keller ein bisschen
genau. Ideen und umsetzen. Woran verdient ihr dann? Macht das doch mal nochmal. Also ihr verdient dann an dem Produkt mit anteilig oder
eine was reiche Familie.
Ja. Einfach an Max verdient ihr, okay.
Ja, das wäre schön. Manchmal wird man sich das auch wünschen. Sage ich ihm auch manchmal. Nein, wir haben ein ganz klassisches Service-Modell auf der einen Seite, dass wir wie eine Art Beratungsansatz, wir können unsere Stunden messen, wir können ungefähr absehen, was wir dafür brauchen, etwas zu bauen. Und dann ist es sehr flexibel und individuell besprechen wir das und dann gibt es am Schluss oder zwischendurch eine Rechnung und auf der Basis arbeiten wir. Das kann ein Modell sein. Das, was wir lieber machen, ist wirklich mit Partnern und Investoren arbeiten. Wir arbeiten auch viel mit dem VC-Umfeld zusammen. Das heißt, gerade wenn wir eigene Ideen mit Partnern oder alleine entwickeln, versuchen wir uns sehr früh mit Investoren zusammenzutun und zu sagen, das ist etwas, was wo es Potenziale gibt, wo wir Chancen am Markt sehen, wollen wir das zusammen bauen. Und dann ist es oft eher ein Nachinvestment. Das heißt, wir gehen in Vorleistung und entweder gibt es irgendeine Art von Übernahmeprozess oder Anteile werden abgekauft. Und das ist das sehr viel Schönere, was unser Team auch einfach treibt. Das ist unternehmerischer, man geht gemeinsam in ein Risiko, man setzt auf eine Idee. Das fühlt sich für uns dann auch nach dem an, was Kunden heißt und was Innovation dann wirklich at its best heißt.
Hm. Auch wenn ich das etwas scherzhaft hier immer behandelt habe mit der Familie, will ich da doch zu eine Frage stellen. Du musst nicht darauf antworten. Ich kann verstehen, wenn du das nicht machst. Aber ich denke immer an die Rolle der Superreichen in den USA, die relativ viel selbst investieren und in die Hand nehmen. Elon Musk oder andere beispielhaft oder aktuelles Beispiel, Ausnahme mal, finde ich, Lidl und die ganze KI-Campus dort in Heilbronn, was ja vor ein paar Tagen mit vielen dreistelligen Millionenbeträgen investiert wird dort und wahrscheinlich noch mehr. Und das gab es auch mal, Frank Thelen hat auch schon mal hochgeworfen, das Thema, was tun unsere Superreichen? für Deutschland. Der Herr Quandt, der Gute, von dem man sonst nicht viel hört, hat aber letztens sich über die böse Ampelregierung ausgelassen und sagt, das ist alles schlecht hier in Deutschland. Also wie ist das Verhältnis dann? Die Familie hat ja diese Idee gehabt mit dem Company Builder. Mhm. Damals war noch Fiesmann als Firma noch dazu und hat Heizung hergestellt und so weiter. Und jetzt ist das weg, ist viel Geld da. Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, jetzt macht man ein bisschen mit ein bisschen mehr Zunder das Ganze. Also aber ist nicht so, ihr müsst doch gucken, wo ihr Geld herbekommt am Ende des Tages.
Ich bin mir sicher, dass wir das auch nächstes Jahr sehen werden. Die Familie Fiesmann war schon immer sehr aktiv in diesem ganzen Bereich, hat viel investiert, egal ob es in soziale Zwecke oder auch Themen rund um Energie, auch Forschung ganz viel war. Und ohne da jetzt zu viel zu verraten, das, was auch in den Medien die letzten Wochen und Monate immer wieder genannt wurde, dass es da auf jeden Fall ein großes Commitment geben wird. Und gerade auch in die neuen Technologieansätze investiert werden wird, da bin ich überzeugt, dass es da bestimmte Sachen geben wird. Das Schöne, was ich auch einfach merke, ist diese Offenheit, wir müssen zusammenarbeiten. Und es ist nicht mehr nur, ich baue mir ein Imperium und dann schauen wir mal, was in ein paar Jahren ist. Sondern was wir auch einfach viel erleben und was aus den anderen Unternehmenseinheiten kommt, ist das Thema Kollaboration auch mit außen. Also Chancen gemeinsam über Unternehmensgrenzen hinweg einfach sehen. Und da diskutieren wir auch gerade immer wieder in ganz unterschiedlichen Kontexten. Gerade auf, wie schaffen wir es eigentlich gemeinsam, Schnelligkeit zu erreichen und Wettbewerbsvorteile auszuspielen. Weil es gibt ganz viel Wissen, gerade auch in dem ganzen Bereich Carbon Capturing und Co. Die USA, wie gerade schon genannt wurde, ist weit vor. Auch Märkte wie europäische Märkte wie Frankreich sind gerade im Startup-Bereich unglaublich am Kommen. Ich finde das Heidelberg-Beispiel auch ein sehr schönes, was die letzten Tage in den Medien war, was es für Entwicklungen gibt. Und ich freue mich darauf, was wir im nächsten Jahr gestalten können. Momentan sind wir einfach in der Transformation oder die Firma ist in der Transformation. Und ich bin gespannt, welche Entscheidungen dann zum Jahreswechsel getroffen werden.
Und die dann bei uns verkündet werden.
Ja.
Ja, wenn wir jetzt schon bei USA und so sind, da wird natürlich auch wirklich immer gerne geklotzt und hier schaut her und alles wird abgefeiert. Mhm. Du hast mal in einem Artikel geschrieben, Bodenständigkeit und Bescheidenheit seien essentiell, aber das Großdenken darf auch nicht so zu kurz kommen, ne? Wie kriegt man das zusammen? Also brauchen wir mehr Hau drauf, damit wir auch uns selbst beweisen und der Welt, wir sind noch wer, wir sind mehr als mal das Land der Dichter und Denker gewesen, da ist auch noch Industrie und Ideen und so.
Ich muss euch ehrlich sagen, in den letzten Monaten habe ich oft gedacht, wir brauchen viel, viel mehr Risikofreudigkeit und würde eher auch auf die Seite gehen, Risikofreude und vor allem auch größere Investitionssummen und viel mehr Mut und Kraft, wirklich auch mal in Ideen zu investieren. Das haben wir in den letzten Monaten, waren wir sehr, sehr zögerlich damit. Und das braucht es nicht nur im Startup-Bereich, sondern gerade auch im Mittelstand, gerade auch in der Politik. Sonst werden wir irgendwann abgehängt werden. Und das sehe ich nicht nur in den USA, sondern ehrlich gesagt auch auf vielen Entwicklungsmärkten. Ich habe einige Jahre in Afrika gearbeitet und auch mit Startups in Lateinamerika und Indien. Und man geht dort einfach ganz anders mit Investitionen um und auch mit, wie baue ich eigentlich ein Startup auf oder wie investiere ich in einen wachsenden Mittelständler? Und da müssen wir in Deutschland Bürokratiehürden abbauen und kräftig, mutig investieren.
Auch mal Geld verpulvern.
Ja, und bei Innovationen verpulvert man.
Muss halt mal sein.
Dafür gibt es dann Dresche. Genau.
Ja, aber ich meine ja nur riskieren. Dann ist halt mal weg, dann klappt es halt beim nächsten Mal.
Ja, es ist immer Fluch und Segen der Innovation zugleich, ne? Auf der einen Seite werden natürlich in bestimmten Sachen Millionen investiert und dann funktioniert es doch nicht. Aber das braucht man auch auf der anderen Seite. Also ich glaube, wir sind noch lange nicht dort, wo andere Länder, wie gerade auch bestimmte Investitionen in den USA getätigt werden und so sind. Im Vergleich sind wir sehr, sehr zurückhaltend. Was ich auch dort in dem Artikel meinte, war das Thema Bodenständigkeit und Wertegetriebenheit. Das tut halt manchmal ganz gut, um nicht abzuheben. Mm. Und ich glaube, da können wir halt einfach viel, auch gerade, weil ich viel mit dem Mittelstand zusammenarbeite, einfach lernen und Schulterschlüsse ziehen. Aber sonst würde ich eher den großen Appell auf jeden Fall die letzten Monate an Mut richten.
Wie siehst du das Thema, ist immer so ein Schlagwort jetzt überall, Technologieoffenheit ist immer so ein großes Thema. Ihr arbeitet ja auch mit Technologien, die neu sind wahrscheinlich, wo es dann Schwierigkeiten gibt, die umzusetzen, Bürokratie. Ich denke nur so an Speicherlösungen für Energie. Ja, da wird so viel Projekt, da gibt es unendlich Projekte in Deutschland, die alle sich toll anhören. Und was ist dann, wenn sie dann nach 3 Jahren beendet sind, die Projekte? Ja, dann hört man nie wieder was davon. Also keiner kommt auf die Idee, lass sie uns doch einfach mal überall installieren oder so. Das ist doch das, was die Politiker, die Technologieoffenheit reden, ja wollen. Aber am Ende steht dann doch ein Bürokrat irgendwo und sagt, nee, das dürfte aber nicht. Muss ja erst getestet werden.
Absolut. Und wir haben viel, viel zu viel Silo-Denken. Also dieses Testen ist das eine, aber das andere, was sich auch leider zwischen Wirtschaft und Politik und Gesellschaft überträgt, ist dieses, das eine, was dort funktioniert, muss nicht da funktionieren. Ja. Wir wollen aber sozusagen mit der Idee, die wir haben, bei uns Vorreiter sein, anstatt wirklich viel, viel mehr zusammenzuarbeiten und auch Möglichkeiten an verschiedenen Standorten zu testen. Und da hoffe ich wirklich, dass viel, viel mehr getan wird. Also die Politik kann Bürokratie abbauen. Die kann auch fördern, dass zusammengearbeitet wird. Es gibt riesen Förderprojekte in Deutschland, wo ja schon, das sind Konsortialprojekte, wo wirklich Universitäten, Forschungseinrichtungen, Privatwirtschaft zusammenarbeitet. Aber das muss es noch viel, viel mehr geben. Europäische Funds gibt es dafür. Das kann aber auch in Deutschland noch steigen oder muss steigen, ehrlich gesagt. Und zwar auch mit der aktiven Förderung von wir machen Sachen zusammen und denken Sachen zusammen und die werden nicht 20 Mal an verschiedenen Standorten mal eben aufgebaut und getestet. Das sieht man auch schon bei den ganzen Diskussionen rund um Windparks, Solarparks, Energieversorgung, lokale Energieversorgung gegenüber Landesenergieversorgung oder Bundeslandenergieversorgung. Das stellen wir jedes Mal mit Erschrecken fest, wenn wir auch Recherchen und Studien machen. Und da würde ich mich wirklich hoffen, dass da auch mehr Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft passiert und klarere Ansagen gemacht werden.
Wenn ich da noch kurz einblicken kann. Sonntagsreden gibt es ja zuhauf. Die haben wir ohne Ende Scholz und wie sie alle. Ja, wir müssen einen Schulterschluss und das würden die alle unterschreiben. Wenn es dann aber ans Eingemachte geht, dann gibt's halt alle Bundesländer, die Einsprüche haben und auch der und jeder noch und der Wissenschaftsminister und der Wirtschaftsminister im Bundesland X. Was würdest du dir wünschen, damit wir, sagen wir mal, irgendjemand hat jetzt eine geile Speichertechnologie und sagt, die könnte man noch überall in jedem Bundesland irgendwo zentral machen. Wie sollte man das denn hinkriegen, dass die alle überbieten? Also in der Ansage.
Ich glaube am Schluss weniger Königreicher und ich glaube auch, dass bestimmte Sachen nicht mehr bundeslandspezifisch bestimmt werden dürfen. Also das fängt schon bei der Bildungspolitik an. Die Diskussion hatten wir rund um Corona ganz, ganz viel. Mhm. Und das muss im Energiesektor noch viel mehr versteckt werden.
Ja, wenn das so einfach wäre, ne? Aber wie siehst du dann so diese ganzen Förderungen, die es jetzt ja dann gab, du hast eben Förderung schon genannt, dass es da mehr braucht, Richtung Chipindustrie, wo ja viele Milliarden jetzt investiert werden, damit TSMC und andere in Deutschland Chips, Halbleiter bauen?
Absolut richtig. Und ich glaube, dass das, was dort passiert, wir auch auf andere Industrien übertragen müssen. Weil gerade auch das Thema Ressourcen, wir merken, dass auch ein Thema, warum natürlich Viessmann jetzt auch mit einem internationalen Player zusammenarbeitet. Produktion ist ein großes Thema und wir werden da einfach mittlerweile abgehangen. Das heißt, wir müssen einfach, und das geht jetzt für Europa, ganz andere Möglichkeiten aufbauen gemeinsam. Und auch das geht nicht mehr alleine. Deswegen, die Chipindustrie ist ein Beispiel für mich, wie es jetzt auch in anderen Industrien, gerade im Produktionsbereich, laufen muss.
Ein anderer Faktor war noch Mitarbeiter. Mhm. Da habe ich auch mal was über euch gelesen. In einem Fachmagazin stand als Überschrift, wo Wadex entwickelt Mitarbeiter, um sie gehen zu lassen. Das ist ja nun wirklich für euch ein Problem, glaube ich, ne? Ihr macht eine Idee, dann wird die umgesetzt und dann gehen 6 Mitarbeiter mit dem Startup aus der Firma raus. Also ihr seid ja schon im Minusbereich, was Mitarbeiter betrifft, oder wie findet ihr da immer neue Leute?
Ich glaube, jedes Mal mit der Vision und mit der Art, wie wir arbeiten und antreten und sowohl junge Mitarbeiter mit wenig Erfahrung von der Universität als auch ältere Mitarbeitende. Wir haben, und das hast du richtig betitelt, wir haben ein Problem im Sinne von, auch diese Woche hatten wir wieder jemanden, der mit einem Produkt mitgeht. Und das ist immer Fluch und Segen zugleich, weil ganz viel Wissen natürlich auch abwandert. Aber wir sehen uns wirklich ganz speziell dafür angetreten. Und ja, vielleicht ist es manchmal ungemütlich und anders. Aber wenn wir das Tempo sozusagen so aufrechterhalten, ermöglichen wir auch ganz anderen Firmen und Industrien, innovativ zu sein, die es vielleicht vorher nicht konnten. Das heißt, die nicht dafür wahrgenommen werden, innovativ zu sein, die es nicht aus sich heraus schaffen, innovative Sachen zu entwickeln. Und da ist nicht nur mein Ehrgeiz, dass wir eigene Produkte entwickeln und dafür am Markt bekannt werden, sondern dass wir auch einen Mehrwert leisten im Sinne von Wissen teilen, wirklich Ressourcen aufbauen, die dann wieder Multiplikatoreffekte haben. Deswegen finde ich dass WattX sozusagen das schon immer macht und das auch vertritt, finde ich genau den richtigen Ansatz, auch wenn es ehrlich gesagt oft auch schmerzt.
Habt ihr eine Altersgrenze?
Sie hat auch von Älteren gesprochen.
Ja, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, gerade in den ganzen auch Technologiethemen, auch immer der Zusammenschluss zwischen neuer Technologie und das, was schon in Unternehmen auch vorhanden ist. Wir arbeiten absolut altersübergreifend. Also wir haben in Projekten wirklich auch Experten, die sind um die 60. Wir haben junge Kollegen frisch von der Uni, die sich dann vielleicht mit ganz neuen Algorithmen und künstlichen Intelligenzthemen auseinandersetzen, das zusammenbringen. Und dadurch entsteht natürlich auch immer ganz viel Reibung. Das ist das andere und ganz unterschiedliche Meinungen. Aber das ist schön. Muss man manchmal aushalten. Aber das bestimmt so ein bisschen unseren Arbeitsalltag. Und das macht einfach Spaß.
Mhm. Welche Rolle spielt da der Maschinenraum für euch dann auch als Company Builder? Also du bist da ja eh unterwegs. Vielleicht sagen wir einmal noch mal kurz, was der Maschinenraum überhaupt ist. Also so ein Ökosystem für Familienunternehmen, die sich vernetzen, mal so auf die Schnelle gesagt. Absolut. Das kannst du wahrscheinlich ganz gut dann verbinden miteinander.
Ja, das Schöne ist, grundsätzlich ist es erstmal unabhängig voneinander. Wir haben das Glück, dass wir beide aus dem FISMAN-Kontext entstanden sind. Und als ich in der Wattex angefangen habe, haben mich Tobias und Eva gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, meine Expertise mit in den Maschinenraum zu bringen. Mhm. Und da sind mittlerweile mehr als 70 Familienunternehmer, die sich zusammengetan haben, an digitaler Transformation zu arbeiten und ihre Unternehmen mitzunehmen. Und das passiert erstmal wirklich auf der mitarbeitenden Basis. Es ist eine virtuelle Plattform und der Maschinenraum in Berlin, also ein kombiniertes Format, wo Mitarbeitende sich wirklich auf den ganz unterschiedlichen Ebenen entlang der kompletten Organisation austauschen können, zu Erfahrungen, zu Projekten, zu Angehensweisen von bestimmten Themen. Und Innovation wird halt immer mehr auch ein Thema. Und das versuche ich einfach als Sparring-Partnerin mit meinem Team dort einfach reinzugeben, Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben dieses Jahr ein großes Co-Creation-Programm gestartet zum Thema Kreislaufwirtschaft, wo sich mehr als 12 Firmen mit zusammengetan haben, diese Themen zu diskutieren, neue Lösungen zu finden für Probleme rund um die Kreislaufwirtschaft. Da merkt man einfach, da ist noch einiges zu tun und das funktioniert im Zusammenschluss am besten. Und das ist ein schönes Zeichen, dass da mutige Unternehmer und Unternehmerinnen zusammengekommen sind.
Wir waren auch gerade beim Personalgeschichte, da wollte ich nochmal drauf rumreiten kurz, weil die Ampelregierung hat ja gesagt, groß, wir wollen die Deutschland wieder zur Gründerrepublik machen. Da gab es ja einige Diskussionen und gerade Bundeskanzler Scholz, der vorher Finanzminister war, hat nun nicht unbedingt alles dafür getan, dass Startup-Unternehmer mit viel Freude und Engagement Mitarbeiter einstellen können.
Obwohl er einen Neffen hat, der das gerne gehabt hätte.
Genau. Und da ging es ja auch um Frage Mitarbeiterbeteiligung. Ihr müsst auch klar, abgesehen vom Engagement, wollen die Leute ja, wenn sie euch verlassen, auch andere Vorteile, nicht Vorteile haben, aber was mitnehmen, ne? Und was davon haben. Und nicht nur 70 Stunden Arbeit die Woche, sondern auch entsprechend dann irgendwann eine Art Vergütung. Also sind wir da inzwischen mal auf dem richtigen Weg oder fehlt da noch ganz viel?
Ich muss sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, aber ich kann jetzt auch keine Freudensprünge machen, dass diese Gesetzesvorlagen und die Diskussionen endlich da sind, auf die wir eben seit Jahren warten. Das ist ein schöner Schritt und ein wichtiger Schritt, aber da muss viel, viel mehr passieren. Das sind jetzt erste Möglichkeiten. Mittlerweile gibt es aber auch sehr, sehr viele andere, die die Unternehmen wählen. Es gibt natürlich Mitarbeiteranteilspools, aber auch verschiedene Bonus- und Vergütungssysteme. Mhm. Und Deutschland macht es da einfach nicht einfach im Steuerrechtlichen. Ich hoffe, dass da noch weitere Möglichkeiten gegeben werden.
Hm. Ja, wenn wir langsam Richtung Schluss abbiegen, wie gut würdest du denn sagen, ist so Deutschland im Deep-Tech-Bereich, im Entwickeln neuer Ideen? Also sind wir da noch so die Ingenieure des Fortschritts? Hm. Wenn du dem eine Note geben sollst.
Ich mache mal gerne einen Unterschied zwischen man könnte und wo sind wir. Ich würde sagen, wir können.
Das ist leider seit Jahren hier so in diesem Podcast. Wir könnten so viel.
Ja, oder gab's, wenn du das einschätzt jetzt nach Note, mit Note, bitte, Benotung, gab es da eine Zeit vor der jetzigen Krisensituation und der Krise jetzt? Hat ja alles ein bisschen verschlimmert an Zinsentwicklung und so weiter, Kapitalversorgung der Startups?
Ich würde sagen, so vor Corona waren wir meines Erachtens so auf einer 2+. Da gab es ganz viel Wind und ganz viele Möglichkeiten. Auch wirklich internationale Investoren haben sich getraut, in Deutschland zu investieren und neue Möglichkeiten aufzusetzen, auch neue Funds aufzusetzen, sehr bewusst auch gerade in dem ganzen Thema Impact-Investing-Bereich, also in nachhaltige Lösungen auch nach Deutschland geschaut, weil da einfach spannende Ingenieure saßen oder sitzen. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, wir sind eher so vielleicht bei einer 3 mit der Möglichkeit nach oben, aber auch leider mit der Möglichkeit nach unten zu gehen, weil da viel abhängig ist von, wie gehen denn auch ausländische Investoren mit uns um. Wir schaffen das einfach. Wir sind im Vergleich zu den USA auch einfach ein kleiner Markt. Man darf nicht immer nur die USA mit Deutschland vergleichen als, guck mal, was die machen, was wir machen. Wir müssen dann vielleicht uns mit Europa zusammen vergleichen und dann mit den USA. Und da muss es einfach mehr Möglichkeiten geben, das auch gemeinsam zu stemmen. Da gibt's ganz viele Chancen, aber momentan stehen wir da absolut im Mittelfeld und müssen eher aufpassen, dass wir nicht eher auf die Minusseite abwandern.
Aber braucht's da mehr Europa, also einen deutsch-französischen Maschinenraum? Die haben ja ihre Station F oder sowas, sowas zusammenpacken.
Tolles Beispiel, absolut. Viel mehr und auch Osteuropa. Also wir haben ganz tolle osteuropäische Länder wie Estland, wie Litauen, die gerade im Innovationsbereich wirklich Vorreiter geworden sind. Kleine Ländermärkte natürlich grundsätzlich erstmal im internationalen Wettbewerb uninteressant, aber bieten viele Möglichkeiten, gemeinsam neue Chancen aufzudecken und auch Investoren anzuziehen.
Ja, danke.
Ja, danke, Anne Decker. Spannend.
Danke.
Vielen Dank euch für die Einladung.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.